denn du hast uns zuerst geliebt. Amen. Halleluja. Es ist wunderbar, in dieser Gemeinschaft mit Gott leben zu dürfen. Wir sind gerufen in die Beziehung mit Gott. Wir sind begnadet. Wir haben es nicht verdient. Gott ist uns so nah. Auch in diesem Moment ist er dir näher als dein eigenes Hemd. Er umgibt dich von allen Seiten. Er wohnt in dir. Und das ist so wunderbar. Gestern, am letzten Sonntag, haben wir die Schönheit des Evangeliums betrachtet. Und viele waren so berührt von Gott und bewegt. Gott hat so mächtig seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Wer kann das bezeugen? Da gehen eine ganze Menge Hände hoch, ne? Und ich möchte da heute anknüpfen, einen kleinen Teil nochmal wiederholen und auch diesen ganzen Monat bei diesem Thema bleiben, die Schönheit des Evangeliums zu entdecken. Es gibt einmal die geläufige, übliche Darstellung des Evangeliums, die ist aber gar nicht so alt, etwa 500 Jahre von der Zeit von Luther und dann Jonathan Edwards und Erweckungsprediger, die diese Darstellung des Evangeliums geprägt haben. Es ist dasselbe Evangelium, so wie Gott derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Aber unser Bild von Gott oder die Art, wie das Evangelium dargestellt wird, kann unterschiedlich aussehen. Und ich möchte das auch nochmal so gegenüberstellen. Danach möchte ich mit euch nochmal die urchristliche Darstellung des Evangeliums anschauen, die was mit Wiederherstellung zu tun hat, die auch die sogenannte patristische Botschaft des Evangeliums ist, die wir in den Evangelien und auch bei den Kirchenvätern wiederfinden. Ich komme erst einmal zu der üblichen Darstellung des Evangeliums und ich versuche mich kurz zu halten, denn ich möchte mit uns heute einen Schritt weitergehen. Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen und zur Beziehung mit ihm geschaffen. Und ganz am Anfang, da waren Gott und Mensch Freund miteinander. Und der Mensch lebte in dem Garten Eden, in dem Paradies und hatte die völlige Versorgung Gottes genossen. Doch dann kam der Zeitpunkt, wo der Mensch gegen Gott aufbegehrt hat, ungehorsam war und gegen Gott gesündigt hat. Und weil Gott heilig ist und keine Gemeinschaft mit Sünde haben kann, entstand eine Kluft zwischen Gott und Menschen und Gott musste sich und hat sich vom Menschen abgewendet. Und da war keine Beziehung, keine Gemeinschaft mehr möglich zwischen Gott und Mensch. Und diesen Zustand vertreibt Gott den Menschen aus dem Paradies, aus dem Garten Eden und schickt ihn raus aus seinem Bereich, aus seiner Gemeinschaft. Doch in seiner Liebe gibt Gott den Menschen nicht auf, sondern sendet seinen Sohn, Jesus Christus, der selbst Mensch geworden ist, in diese Welt gekommen ist und zu uns Menschen gekommen ist, die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen hat, um am Kreuz sie zu bezahlen und zu sühnen, die Strafe zu tragen, um den Menschen wieder in die Gemeinschaft mit sich selbst zurückzuführen. Und so bietet Gott dem Menschen die Beziehung an, doch der Mensch, der ohne Gott lebt, muss seine Schuld und Sünde bereuen und den ersten Schritt tun, auf Gott zurück. Und dann, wenn ein Mensch seine Schuld bereut, seine Sünde erkennt und Gott ausdrücklich um Vergebung bittet, sich zu Gott wendet, dann kommt Gott auch dem Menschen wieder nah und kann Beziehung mit ihm haben. Das ist soweit das Evangelium, was wir üblicherweise so dargestellt bekommen haben und auch kennen. Und da ist auch vieles richtig dran. Das nennt man auch das sogenannte Gerichtssaal-Evangelium. Gott, der heilig und gerecht ist, kann Sünde nicht ertragen und der Mensch muss gerichtet werden und der Mensch wird auch gerichtet und aus dem Paradies ausgetrieben. Doch schließlich nimmt Gott die Strafe auf sich und der Mensch hat eine Chance, zu Gott zurückzukehren, wenn er umkehrt und wenn er diesen Schritt tut und zu Gott zurückkehrt. Jetzt möchte ich die nächste Darstellung des Evangeliums uns vor Augen führen, die wir auch in der Bibel finden und die die urchristliche Gemeinde, die Kirchenväter auch so gepredigt haben. Und ihr werdet an manchen Nuancen einen Unterschied feststellen, obwohl es dasselbe Evangelium ist. Vielleicht ein wenig von einer anderen Perspektive, noch mehr von der Perspektive Gottes. Gott hat den Menschen als sein Ebenbild zur Gemeinschaft, zur Beziehung mit ihm geschaffen und lebte in inniger Gemeinschaft, in inniger Beziehung mit dem Menschen. Der Mensch hatte alles, was er brauchte. Er war völlig versorgt. Er hat mit Gott Spaziergänge am Abend gehabt und mit Gott über alles geredet. Doch dann kam die Tragödie. Der Mensch wurde verführt, getäuscht von einer Schlange, letztlich vom Teufel, der dem Menschen eingeredet hat, dass Gott dem Menschen was vorenthalten möchte. Und so hat der Mensch von der verbotenen Frucht gegessen, war ungehorsam und ist aus der Gemeinschaft mit Gott herausgetreten und hat sich von Gott abgewendet. Was macht Gott? Gott macht sich auf den Weg, um den Menschen wieder zu sich zu ziehen. Gott sagt, Adam, wo bist du? Mensch, warum versteckst du dich vor mir? Gott selbst kommt zum Menschen, stellt sich ihm gegenüber und führt ein Gespräch mit dem Menschen. Doch der Mensch kann die Gemeinschaft mit Gott nicht aushalten. Er erkennt, dass er nackt ist, er schämt sich vor Gott und er fängt an, sich selbst zu rechtfertigen, fängt an, die Schuld dem anderen Menschen und Gott zuzuweisen und rennt wieder weg von Gott. Was macht Gott? Gott bringt ein Opfer. Die erste Blutvergießung zur Vergebung von Sünde. Gott geht wieder zu dem Menschen, sucht ihn auf und kleidet ihn mit warmer Kleidung, mit Fellen. Und er nimmt den Menschen und er sagt zu Menschen, leider musst du raus aus dem wunderschönen Paradies, damit nichts Schlimmeres passiert. Damit du nicht vom Baum des Lebens isst und ewig in diesem gefallenen Zustand bleibst. Aber ich habe einen Erlösungsplan. Ich werde den Messias, den Erlöser, schicken. So begleitet Gott den Menschen heraus aus dem Paradies. Und der Mensch wendet sich wieder ab von Gott. Er geht eigene Wege. Er schafft sich eigene Götzen. Doch Gott hört nicht auf, den Menschen zu lieben. Er kommt zu dem Menschen namens Abraham. Nach Ur in Chaldea, der Gott nicht kannte, der ein Sterndeuter war, ein Astrologe. Gott kommt zu ihm und stellt sich ihm gegenüber und sagt, Abraham, ich will Gemeinschaft mit dir haben und ich will aus dir ein Volk, eine Nation machen. Du sollst gesegnet sein und du sollst ein Segen sein für viele andere. Abraham folgt Gottes Ruf, doch auf dem Weg versündigt er sich immer wieder. Aber Gott lässt nicht ab von Abraham. Er kommt ihm immer wieder entgegen und führt ihn. Einige Zeit später war da ein Mann namens Mose. Mose war ein jähzorniger Mensch und in seinem Empfinden für Gerechtigkeit hat er Menschen umgebracht, ist dann in die Wüste geflohen. Doch Gott geht zu Mose in die Wüste und ruft ihn und sagt, Mose, ich will mit dir Geschichte schreiben. Und ich will dich gebrauchen, dass eine ganze Nation gerettet wird. Da ist das Volk Israel, das seinen Gott vergessen hat, das sich weit entfernt hat von ihm, abgewandt hat von ihm. Doch Gott nimmt Mose und kommt zu seinem Volk Israel, stellt sich ihm gegenüber und sagt, ich bin der Gott deiner Väter, ich bin der ich bin, ich bin für dich da, ich will dich erlösen, ich will dich befreien aus der Sklaverei Ägyptens. Gott führt sein Volk heraus durch die Wüste, versorgt sein Volk. Doch nach kurzer Zeit wendet sich das Volk wieder ab von ihm und wendet sich den Götzen zu. Gott sendet Propheten und gibt sein Volk nicht auf. Gott erwählt einen Menschen namens David, der eigentlich nicht würdig war, zu Gott zu gehören und erst recht nicht ein König des Volkes Gottes zu sein. Denn er war unehelich gezeugt, er hatte moabitische Wurzeln, doch Gott sagt, genau dich will ich. Und er kommt zu David und erwählt ihn und ruft ihn heraus. Und David lässt sich drauf ein. Nach einiger Zeit geht es nicht gut aus. David versündigt sich, er fällt in Ehebruch, er wird zu einem Mörder. Aber Gott gibt ihn nicht auf, er kommt zu ihm und sagt, ich habe Vergebung für dich. David sieht seine Schuld ein und Gott wiederherstellt David. Schließlich kommt der Same Davids, der verheißene Messias, Jesus Christus, in diese Welt. Und er nimmt die Schuld der Menschheit, seine Verlorenheit auf sich. Er kommt, um zu zeigen, wie Gott der himmlische Vater ist. Er kommt zum Menschen, um ihn zu heilen von seinen Krankheiten, zu befreien von dämonischen Mächten, die den Menschen geknechtet haben. Er kommt, um den Menschen nur Gutes zu tun. Doch was tut der Mensch? Zu guter Letzt kreuzigt der Mensch Gottes Sohn. Doch Jesus Christus, Gottes Sohn, hat in seinem Tod, in seiner Kreuzigung, nicht die eigene Schuld, sondern die Schuld der ganzen Menschheit getragen, hat sich eins gemacht mit der Schuld der Menschen und ist am Kreuz gestorben. Und vom Kreuz her ruft er, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Mit ausgebreiteten Armen hängt er da, voller Liebe und Gnade zu den Menschen, die ihn verspottet haben. Er macht sich eins mit dem Menschen. Er trägt die Last der Menschen. Und er stirbt schließlich am Kreuz. Doch weil er selbst ohne Schuld war, wird er auferweckt am dritten Tag von Gott, dem Vater, und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und er lebt. Und er ist heute der Lebendige in unserer Mitte. Und er ist heute da und er bietet uns Menschen seine Gnade, seine Vergebung, seine Liebe an. Und er sehnt sich nach nichts mehr, als dass wir seiner Liebe glauben. Wir Menschen entfernen uns immer wieder von Gott und rennen weg und sagen, ich bin es nicht wert, ich habe zu viel falsch gemacht. Doch Gott gibt nicht auf und kommt und sagt, aber ich habe deine Schuld getragen. Ich liebe dich, ich gebe dich nicht auf. Der Mensch, der in Sorgen ist für andere, die auf schiefe Wege kommen, für eigene Kinder und. Und ist schier am Verzweifeln und geht weg von Gott. Da kommt Gott und sagt, auch für deine Kinder habe ich gesorgt. Ich bin da, vertraue meiner Liebe, glaub doch bitte meiner Liebe. Und das ist die Schönheit des Evangeliums, dass Gott sich nie von uns abwendet, sondern dass Gott uns Menschen nachgeht. Wenn wir auch noch so viel falsch gemacht haben, wenn wir uns auch noch so sehr versündigt haben, wenn uns auch noch so viele Schicksalsschläge getroffen haben, Gott gibt nicht auf, sondern er liebt und er breitet seine Arme aus und sagt, bitte, bitte, glaub doch meiner Liebe. Glaubst du an diesen Gott? Glaubst du an die Liebe Gottes? Am Kreuz ist der Offenbarungsort dieser unendlichen Liebe Gottes. Und je nachdem, welches Evangelium du vermittelt bekommen hast, dementsprechend leicht oder schwer fällt es dir, Gott zu vertrauen und in seine Arme zu rennen. Entweder deine Beziehung zu Gott wird Scham und Schande besetzt sein und Angst besetzt sein und ja, du denkst immer wieder, du bist nicht würdig, rufst in deiner Verzweiflung zu Gott, damit er dir vergibt und stolperst und fällst wieder und rufst wieder zu ihm und kannst deine Beziehung mit Gott gar nicht wirklich genießen, weil du nie gut genug sein kannst vor Gott. Und aus Angst, verloren zu gehen und in die Hölle zu kommen, kannst du auch nicht von Gott weg und rufst zu Gott, aber du kannst die Beziehung mit ihm auch nicht genießen, weil du nie gut genug sein kannst. Oder aber, wenn du Gott als den liebenden Vater kennengelernt hast und weißt, wie sehr er dich liebt und dass er den vollen Preis bereits bezahlt hat und dass er dich niemals aufgibt, dann kannst du seiner Liebe glauben und vertrauen und in dieser Beziehung und Gemeinschaft mit Gott wachsen und ihn immer besser und immer mehr kennenlernen. Und heute möchte ich ein wenig über falsche Gottesbilder sprechen, die uns sehr den Blick zu Gott vernebeln können und uns die Beziehung zu Gott schier unmöglich machen, ganz schwierig machen. Das sind Gottesbilder, die nicht Gott entsprechen, die nicht Christus entsprechen, wie er uns in den Evangelien Gott, den himmlischen Vater, gezeigt hat. Ein Bild, was viele Menschen, also bevor wir dazu kommen, will ich nochmal Johannes Kapitel 14, Verse 6 und 7 mit euch anschauen. Als Jesus Mensch geworden ist, zu uns gekommen ist in diese Welt, hatte er nicht nur die eine Mission, die Schuld der Menschheit zu tragen und den Weg zu Gott wieder frei zu machen. Das ja, natürlich, aber die Mission davor war, den Menschen zu zeigen, wie Gott ist. Weil wir Menschen so ein verkehrtes, schräges, ungesundes Bild von Gott oft haben, ist Christus gekommen, um in erster Linie dem Menschen zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Und wenn du verstehen willst, wie Gott ist, dann musst du unbedingt Jesus anschauen. Wenn du die Bibel liest, auch besonders im Alten Testament, können schon mal Fragen aufkommen. Wie kann das sein? Warum lässt Gott das zu? Und wir können Fragen haben. Schließlich ist die Antwort in Jesus. Schau Jesus an. Nur so, nur dann verstehst du, wie Gott wirklich ist. Schaut mal, was Jesus sagte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Wenn wir erkennen, wie Jesus ist, dann können wir auch wissen, wie der Vater ist. Darum, lass uns doch viel mehr auf Jesus fokussiert sein. Durch Jesus, wie er uns in den Evangelien dargestellt wird, werden auch all die verkehrten Gottesbilder, die unsere Gemeinschaft und Beziehung mit Gott behindern, aus dem Weg geräumt. Jesus ist gekommen, um uns den Vater zu zeigen. Und ein verkehrtes, falsches, ungesundes Gottesbild ist das eines Strafrichters. Viele Menschen sind aufgewachsen mit diesem verzerrten Bild von Gott. Als würde Gott mit einer dicken Brille mit einer großen Lupe ganz genau schauen und nach Sünde bei uns suchen, um uns zu bestrafen. Daher kommen auch solche Redewendungen wie kleine Sünden bestraft Gott sofort. Und wir wachsen oft damit auf und denken, dass Gott ein strafender Richter ist und haben Angst, bloß nicht irgendwie einen Fehler zu machen. Oder eine andere Aussage, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel, er wacht über dir. Wenn du ein positives Gottesbild hast, das eines liebenden Vaters, dann kannst du dich darüber freuen, dass Gottes Auge über dir wacht. Aber wenn du das Bild eines Strafrichters hast, dann ist wirklich pass auf, weil sonst gibt's Ärger, sonst gibt's was auf die Finger. Sonst lebst du dann in der Angst. Und ich muss selber sagen, dass ich ein Stück weit in diesem Gottesbild aufgewachsen bin, das eines Strafrichters. Nicht bewusst, nicht, dass mir das jemand gesagt hätte. Gott ist ein strafender Richter und passt bloß auf. Aber die ganze Atmosphäre, die Art, wie gepredigt wurde, hat es so vermittelt, also ich muss bloß aufpassen, dass nicht doch am Ende des Tages noch irgendeine Sünde mich von Gott trennt. Und abends, bevor ich als kleiner Junge einschlief, habe ich immer wieder gebetet, Gott, vergib mir, falls ich irgendetwas falsch gemacht habe heute. Und versuchte mich krampfhaft zu erinnern an das, wo ich ungehorsam war, wo ich ein falsches Wort gesagt habe. Und das Ganze einfach aus der Angst, was ist, wenn ich heute Nacht sterbe? Werde ich dann bei Gott sein im Himmel oder nicht, dass ich in der Hölle lande, aus Versehen? Versteht ihr? Und damit bin ich aufgewachsen, aber nicht nur ich, sondern viele sind irgendwie aufgewachsen mit diesem Gefühl, nie gut genug zu sein. Sie waren für die eigenen Eltern oft nie gut genug, für die Lehrer nie gut genug und haben auch das Gefühl, vor Gott nie gut genug sein zu können. Wie ich schon gesagt habe, Menschen beten zu Gott aus Angst und sind unsicher in ihrer Gottesbeziehung. Aber die Bibel sagt doch, dass in der Liebe keine Angst ist. Wenn wir sicher sind in der Liebe Gottes, wenn wir seiner Liebe glauben, dann müssen wir keine Angst haben, sondern wir können die Beziehung mit ihm genießen. Und dann seine Liebe verändert uns und befreit uns auch von sündigen Gewohnheiten. Erst Jahre später habe ich ein neues Bild von Gott bekommen aus den Evangelien und aus manchen Predigten. Und ich begann immer mehr sicher zu sein, dass was auch immer geschieht, wann auch immer Jesus wiederkommt oder ob ich plötzlich sterbe, ich bin bei Gott, ein für alle Mal, weil ich Jesus als meinen Erlöser angenommen habe und weil er sich niemals, 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 niemals von mir abwendet. Das war wie eine Befreiung und ich erlebe das immer noch wie eine Befreiung. Trotzdem schaue ich manchmal auch mein Leben an und merke, oh, da ist eine ungesunde Haltung. Das ist nicht gesund, wenn ich so reagiere. Da brauche ich Heilung. Da brauche ich Veränderung. Da brauche ich an manchen Stellen auch Vergebung. Das ist alles in Ordnung, aber es ist nicht mehr geprägt von der Angst. Was ist, wenn? Was ist, wenn es nicht reicht? Komme ich nicht doch irgendwie in die Hölle? Nein, niemals komme ich in die Hölle, denn ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Amen. Teuer erkauft mit dem Blut Jesu. Ich gehöre zu ihm, selbst wenn ich Verfehlungen mache. Gott lässt mich nicht los, er gibt mich niemals auf. Amen. Und lasst uns doch mal anschauen, was Jesus in den Evangelien dazu sagt. In Johannes 3, Vers 16 und 17, da lesen wir, dass Gott uns Menschen so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn Johannes 3, Vers 16, 17, für uns gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und der nächste Vers. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, zu richten, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Jesus ist gekommen, um uns mit dem Vater zu versöhnen, zu retten, nicht zu richten, sondern zu retten. Amen. So ist unser Gott und so stellt uns Jesus auch unseren himmlischen Vater vor Augen. Ich denke da an die Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde und zu Jesus gezerrt wurde, in der Erwartung, dass Jesus jetzt das Urteil über sie spricht, dass er sie verdammt, dass er sie steinigen lässt, dass er als Strafrichter auftritt. Doch was macht Jesus? Bleibt ganz ruhig. Er sieht das reumütige Herz dieser Frau und er sagt zu ihr am Ende, auch ich verurteile dich nicht. Ich gebe dir die Kraft, nicht mehr zu sündigen. Geh hin und sündige nicht mehr. So ist unser Gott. Ich denke an diesen Mann, der blind geboren war. Das ist beschrieben in Johannes Kapitel 9. Und da kommt Jesus und die Jünger fragen ihn, Jesus, wer ist schuld? Ist er selbst schuld? Oder haben seine Eltern gesündigt? Und was ist die Antwort von Jesus? Weder noch, darum geht's nicht. Sondern ich bin gekommen, um die Werke Gottes zu tun. Und was waren die Werke Gottes? Nicht diesen Menschen zu verurteilen, Schuldzuweisungen, Klärungen anzustellen, sondern ihn zu heilen und wieder gesund zu machen. Wir Menschen beschäftigen uns oft viel zu sehr damit, ja, wenn etwas passiert, ja, wer ist schuld? Warum ist das passiert? Vielmehr sollten wir uns damit beschäftigen, dass wir zu Gott kommen, der uns versteht und der uns heilt und wiederherstellt und aufrichtet. Ich denke an den Mann namens Zachäus. Er war ein Zolleintreiber, er hat viele Menschen betrogen, er war korrupt. Und Menschen wollten mit ihm nichts zu tun haben. Was macht Jesus? Er hält ihm keine Moralpredigt, sondern er kommt in sein Haus, er besucht ihn und sagt, heute ist Rettung in dieses Haus gekommen, weil durch die Liebe Jesu wird dieser Mann überführt. Er weiß selber, was er alles falsch gemacht hat. Er braucht keine Moralpredigt, er weiß es selber. Aber durch die Liebe, durch den Umgang mit Jesus, ist er bereit, alles wieder gut zu machen. Nicht, weil ihn jemand gezwungen hat, sondern weil er die Liebe Gottes gespürt hat. Und so können wir durch die Evangelien weiter und weiter gehen. Lass mich kurz nur noch Petrus erwähnen. Er hat Jesus verleugnet. Doch was macht Jesus? Jesus wiederherstellt ihn. Jesus redet mit ihm nicht so, hast du das bereut? Wie konntest du mir das bloß antun, dass du mich verraten hast? Und das nach all den Jahren, wo ich dir nichts anderes als nur Gutes und Liebe erwiesen habe. Nein, so war er nicht, sondern er hat nur die eine Frage gehabt, liebst du mich? Und als Petrus das bejahen konnte, wiederherstellt er ihn und bringt ihn in Verantwortung und sagt, weide meine Schafe, ich vertraue dir. Schaut mal, wie anders Gott ist. Er ist nicht der strafende Richter. Und wenn du merkst, dass du irgendwo in dir noch dieses Bild eines strafenden Richters trägst, dann möchte ich dir sagen, so ist Gott nicht. Sondern Gott ist der Wiederhersteller. Der ist, der wieder aufrichtet. Es gibt ein anderes Gottesbild, was Menschen auch den Weg zu Gott oft sehr behindert. Das ist das Bild des Gottes, der ein unzuverlässiger Vater ist. Ein Vater, der nie da ist. Ein Vater, der seine Versprechen nicht einhält. Das ist nicht mein Bild von Gott. Ich habe Gott sei Dank einen Vater erlebt, der seine Zusagen gehalten hat, der da war für uns, der uns mit hineingenommen hat, sogar mit zur Arbeit manchmal genommen hat. Deswegen fällt es mir relativ leicht, immer zu wissen, Gott ist da, er ist für mich, er kümmert sich um mich, er lässt mich nicht im Stich, was er zugesagt hat, das hält er ganz bestimmt. Fällt mir relativ leicht. Aber ich kenne viele Menschen, die schwer haben, Gott zu vertrauen, weil sie irdische Väter erlebt haben, die so wie in diesem Bild nie Zeit für sie hatten, nie ihre Versprechen oder oft ihre Versprechen nicht gehalten haben, die distanziert waren, die desinteressiert waren. Und dann ist es oft ganz schwer, Gott zu vertrauen. Schauen wir uns einmal kurz das nächste Bild an. Und dann ist diese Frage, die da bleibt: Wo warst du, als ich dich brauchte? Und das wird dann oft so auch auf Gott übertragen. Gott, wo warst du, als ich mich so einsam und allein gefühlt habe? Wo warst du, als ich gemobbt wurde und ausgelacht wurde? Wo warst du, als Schicksalsschläge mich getroffen haben? Wo warst du, als Missbrauch passiert ist vielleicht auch noch? Aber so ist Gott nicht. Und Gott sei Dank gibt es in letzter Zeit so viele gute Vaterherzkonferenzen. So viele gute Gebetsseelsorge, wo Menschen durch Gebete geführt werden, zurück in diese Situation und Gott sich offenbart und zeigt, wie er mitten in dieser Situation bei dir war, deine Hand gehalten hat, mit dir gelitten hat, mit dir gefühlt hat, Schlimmeres verhindert hat. Gott sei Dank, dass dieses Bild von Gott rehabilitiert oder geheilt wird. Aber es gibt so viele Menschen, die Schwierigkeiten haben, Gott zu vertrauen, sich auf ihn zu verlassen, weil sie negative Erfahrungen gar nicht mal mit Gott, sondern oft mit den irdischen Vätern gemacht haben. Und sie übertragen das zwangsläufig auf Gott und haben Schwierigkeiten, Gott zu vertrauen. Ich möchte heute auf Jesus wieder hinweisen und zeigen, wie Jesus uns den Vater gezeigt hat. Etwa 70 Mal in den Evangelium spricht Jesus von Gott als dem liebenden Vater. So wichtig war es, Jesus zu zeigen, Gott ist ein Vater. Und selbst wenn eure irdischen Väter euch im Stich gelassen haben, selbst wenn eine Mutter ihr Kind verlässt, Gott tut es niemals. Sondern Gott versteht es, seinen Kindern gute Gaben zu geben. Und schließlich, uns allen sehr gut bekannt, Lukas Kapitel 15, die Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen. Der eine, der weg ist aus dem Haus seines Vaters, der sein Erbe unter den Nagel gerissen hat und das Leben auf die eigene Faust regeln wollte. Und was tut der Vater? Er lässt das zu, aber er wendet sich nicht ab. Er wartet sehnsüchtig darauf, dass sein Sohn zurückkommt. Und als der Sohn zurückkommt, gibt es keine Schuldzuweisung, sondern gibt es eine Umarmung. Gibt es ein Willkommen daheim. Und schaut mal, was wir da lesen in Vers 20. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. So ist Gott. Er ist nicht distanziert, er ist nicht abwesend. Er hält seine Versprechen, er ist treu, er ist voller Liebe. Er ist der Vater aller Vaterschaft. Er ist der Gott der Barmherzigkeit. Er ist der Vater der Witwen und der Waisen. So ist Gott. Und der andere Sohn, der Ältere, der beim Vater geblieben ist, aber trotzdem eine Beziehung auf Distanz mit dem Vater hatte. Was sagt der Vater zu ihm? Wir lesen das in Vers 31. Sein Vater sagte zu ihm: Sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir. Gott steht uns nahe. Vertraue Gott Er ist der liebende, fürsorgliche Vater. Amen. Ein Rezept hier aus diesem Buch von der Schönheit des Evangeliums von Brett Jerzak, wie wir diese negative, falsche Gottesbilder, und davon gibt es noch mehr, überwinden können. Das möchte ich jetzt mal so uns zusprechen. Um die falsche Gottesbilder loszuwerden, müssen wir unser Herz auswaschen, indem wir beständig in die Schönheit Jesu eintauchen, wie er in den Evangelien dargestellt wird. Hört es bitte noch einmal. Es ist nicht nur einmal, ich lasse mal für mich beten und dann ist alles wieder klar, sondern es braucht ein beständiges Gewaschenwerden in unseren Herzen. Um die falsche Gottesbilder loszuwerden, müssen wir unser Herz auswaschen. Wie machen wir das? Indem wir beständig in die Schönheit Jesu eintauchen, wie er in den Evangelien dargestellt wird. Und das wünsche ich uns, dass wir immer mehr Jesus erkennen, wie er wirklich ist und dadurch in eine vertrauensvolle Liebesbeziehung mit Gott zurückkehren. Amen. Ja, wir werden jetzt gleich zur Taufe übergehen. Und ich möchte noch mal kurz mit uns anschauen, wie Jesus uns den Vater in seiner Taufe gezeigt hat. So wie Jesus mit Gott, dem Vater, lebte, so dürfen auch wir in dieser Beziehung mit dem Vater leben. Die Taufe von Jesus, Matthäus 3, Vers 16 und 17, lesen wir einmal. Und das ist auch schon die letzte Bibelstelle. Schaut euch das jetzt einmal an. Da kommt Jesus an den Jordan, um sich taufen zu lassen. Und dann steht da, als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihn niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Lass uns zum nächsten Bild gehen. Was hat Jesus bis dahin Großartiges getan? Er hat weder irgendwelche Heilungswunder getan, noch irgendwelche großartige Predigten gehalten. Jesus lebte einfach nur in der Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater. Und der Vater sagt hier, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich große Freude habe. Nicht, weil er es irgendwie durch gute Leistung verdient hat, sondern weil er es ist. Und in der Taufe Jesu sehen wir die himmlische Gemeinschaft Gottes, die Dreieinigkeit. Der Heilige Geist kommt als eine Taube und setzt sich auf Jesus. Der Geist des Herrn ist auf mir, sagt Jesus. Die Stimme des himmlischen Vaters erklingt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Und in dieser Gemeinschaft, in dieser Beziehung lebte Jesus mit dem himmlischen Vater. Und das ist jetzt auch für diejenigen, die sich heute taufen lassen. Schaut mal, Taufe bedeutet, dass wir uns eins machen mit Jesus, eins, komplett eins mit ihm. In seinem Tod am Kreuz, die Schuld ist bezahlt, das Alte ist vergangen. Ich bin tot für mein altes Leben, das, was früher war, das zählt nicht mehr. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. In der Taufe machen wir uns eins mit Jesus in seinem Tod. Jesus starb für dich und für mich. Und in der Taufe, Jesus starb und wir sind eins mit ihm. Wir sind mit ihm gestorben und begraben. Das alte Leben ist vorbei. Und in der Taufe feiern wir auch, dass wir mit ihm auferstanden sind zu einem neuen Leben. Zu einem Leben in der Beziehung mit Gott. Und das Gleiche, was mit Jesus geschah in seiner Taufe, geschieht auch heute mit euch, ihr Lieben, die ihr euch heute taufen lasst. Da ist die Stimme des himmlischen Vaters, die zu euch spricht. Du bist mein geliebter Sohn und ich habe große Freude an dir. Du bist meine geliebte Tochter und ich habe große Freude an dir. Warum? Du bist doch eins mit Jesus. Das, was der Vater zu Jesus sagt, das sagt er auch zu dir. In der Taufe feiern wir die Einheit mit Jesus, das Einssein mit ihm. Amen. Und das wollen wir jetzt tun. Wir haben 11 Leute, die heute diesen Liebesbund mit Gott schließen. Die heute bekunden vor Gott und im ganzen Himmel, vor den Menschen, vor uns und vor allen bösen, unsichtbaren Mächten, die auch existieren. Diese Menschen bekunden, mein altes Leben ist vergangen, ich gehöre jetzt für immer Jesus Christus, ich bin eins mit ihm. Jesus starb für mich und weil er für mich starb, ist meine Schuld gesühnt, ich bin frei. Er ist auferstanden und ich bin mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Ich darf leben in der Beziehung, in der Gemeinschaft mit Gott. Und wenn sie aus dem Wasser aussteigen, dann werden wir alle zusammen ihnen im Namen Gottes, unseres himmlischen Vaters, zusprechen. Du bist mein geliebter Sohn oder Tochter, an dem ich große Freude habe. Amen.